Ich wünsche allen eine gesegnete, frohe Adventszeit. Heute haben wir ein Thema zum Advent. Unser dritter Teil von dem Thema vom Urevangelium bis zum Ziel aller Dinge. Und heute kommen wir zum Ziel aller Dinge. Teil 3, der Herr rettet Israel im Kampf und bringt der Welt den Frieden. Wir gucken uns dazu Texte aus Sacharja an, in Kapitel 12 und 14. Der Inhalt der Predigt ist folgender. Der durchbohrte Herr rettet Jerusalem und Juda. Das ist in Kapitel 12, Vers 9 bis 13, 1. Der kämpfende Herr rettet Jerusalem und Juda. Das ist in Kapitel 14, 1 bis 5. Und der siegreiche Herr wird Gott König der Welt. Zuerst möchte ich mal zurückgehen auf die erste Predigt zur Erinnerung. Da hatte ich gesagt, dass das erste Evangelium, das Urevangelium, das hat Gott so formuliert, als er die Schlange verurteilt hat, die Adam und Eva verführt hatte. Und da hatte er gesagt, dass ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Du wirst seine Verse attackieren und er wird eben auf deinen Kopf zielen. Und das ist ein Thema, das geht quer durch die Bibel. Und nur mal zum Überblick, dass ihr seht, wo das vorkommt. Also bei Sodom und Gomorra wird schon im Lied des Mose erwähnt, dass Sodom und Gomorra diesen Schlangencharakter haben. Und da werden verschiedene Worte benutzt, Schlange, Ungeheuer, Monster, Drache, je nachdem, wie es übersetzt wird. Und es geht immer um einen tödlichen Kampf zwischen den Menschen einerseits und eben diesen Attacken von der Schlange andererseits. Israel ist dann praktisch, wenn es diese Art von Sodom und Gomorra übernimmt, im Lied des Mose ist dann auch, kann sich auch verhalten wie die Schlange. Und die Fettgedruckten sind jetzt wichtiger. Also Ägypten, Assyrien, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und Nummer 7 nach diesen 6. Das kommt aus der Offenbarung. In Kapitel 12 hatte ich ja erwähnt, ist Satan dargestellt als roter Drache mit 7 Köpfen. Und jeder Kopf symbolisiert einen König. Das wird dann in Kapitel 17 erklärt in Bezug auf das Tier. Satan stellt sich, nachdem er nichts geschafft hat, stellt er sich an den Rand des Meeres, frustriert, er konnte das Kind nicht töten. Zu Weihnachten konnte er Jesus nicht beseitigen, durch Herodes den Großen. Er konnte die Frau, das Volk Gottes, nicht vernichten und steht jetzt frustriert am Rande des Meeres. Und dann kommt ein Tier aus dem Meer hoch, das genauso aussieht wie er. Ein Monster mit 7 Köpfen. Und dann wird in Kapitel 17 gesagt, das sind 7 Könige, 6 5 sind schon weg, sie sind gefallen, Nummer 6 ist gerade da und Nummer 7 kommt später und dann kommt eine Nummer 8, die wiederholt einen von den 7. Das ist ein Geheimnis, wird nicht verraten, wer es ist. Nummer 6 war zum Zeitpunkt von Johannes das Römische Reich. Manchmal werden diese 7 Könige auch identifiziert als 7 römische Könige und dann möchte man irgendwie bei Nero landen. Nero ist dann Nummer 8, der wiederkehrt. Ich halte aber das besser, was Theodor Zahn sagt in seinem Kommentar zur Offenbarung. Das ist ein Ausleger, der ist schon etwas älter, vor 100 Jahren. Und der diese Reiche, das entspricht auch dem Alten Testament. Diese Reiche werden tatsächlich auch Drache genannt mit dem entsprechenden hebräischen Wort. Zum Beispiel Ägypten wird so genannt in den angegebenen Stellen. Assyrien wird mit Ägypten verglichen und da kommt das dann auch vor. Babylon wird in Jeremia so genannt, da kommt wirklich dasselbe Wort vor, was dann teilweise mit Drache übersetzt wird oder mit Ungeheuer. Modern könnte man sagen Monster. Ein Monster, das 7 Köpfe hat. Das Besondere an diesen Reichen ist, dass immer irgendwann zum Zeitpunkt ihrer Reiche versucht wurde, Israel total zu vernichten. Nur 2 Beispiele. Ihr wisst, die Sache mit Mose, als Mose geboren wurde, da war es Gesetz vom Pharao, dass jedes männliche israelitische Kind getötet werden muss. Punkt. Aus. Müsst euch nur mal vorstellen, was das bedeutet. Eine Frau ist schwanger, es ist ein Sohn, er muss getötet werden. Und wir wissen, wie Gott dann Mose gerettet hat und was dann später geschehen ist. Oder Medo-Persien als ein anderes Beispiel. Ihr kennt das Buch Esther. Es gibt heute noch das Purim-Fest. Medo-Persien regiert von Ägypten bis nach Indien alles. Und da ist auch Israel eingeschlossen. Und es gibt einen totalen Herrscher, das ist Totalitarismus. Wenn der ein Gesetz erlässt und unterschreibt das und sein Siegel drückt er da drauf, das Gesetz der Meder und Perser, das steht fest, ja. Und da ist Haman. Haman ist ein Amalekiter, von Agag abstammt. Die Amalekiter stammen von Esau ab. Und Haman und die Juden sind sozusagen, Mordechai fällt vor ihm nicht nieder und er will sie alle umbringen. Das ist nur ein Beispiel. Also es ist eigenartig, ein Stück weit auch irrational, dieser wahnsinnige Hass, der Antisemitismus, der das ganze Volk auslöschen will. Aber das ist praktisch Teil von diesem Bild. Das Monster kann sich zeitweilig sozusagen friedlich verhalten und auf einmal attackiert es wie ein wildes Biest und versucht, alle Juden zu töten oder alle Israeliten zu töten. Das sozusagen als Hintergrund. Und das nach Rom hat dann... Das Nummer 7 ist aufgetaucht und das sind immer die Reichen, die im vorderen Orient waren und Nummer 8 würde das wiederholen. Und das ist der Hintergrund auch von Sacharja 12. Die Nebenrollen, es gibt die Hauptrollen, sind diese Weltreiche und da gibt es Nebenrollen und das ist zum Beispiel Moab und Ammon an den angegebenen Stellen. Die stammen von Lot ab und Lot und Abraham waren ja verwandt. Dann hat man Ismael, das ist ja ein Sohn Abrahams und der Halbbruder von Isaac. Man hat Edom, das ist der Bruder von Jakob. Man hat Ephraim, das ist einer von den Söhnen Jakobs, der sich gegen David stellt in der Person von Jerobeam und auch später noch. Und man hat Dan, das ist sogar ein anderer Sohn, der in dem Segen von Jakob einerseits als ein Richter für Israel erwähnt wird und das hat dann Simson erfüllt. Er war vom Stamm Dan und hat Israel gerichtet. Aber andererseits wird Dan auch zur Schlange auf dem Wege. Und da hat man dasselbe Motiv wieder, welches das Pferd in die Ferse beißt, sodass der Reiter dann verunglückt. Man merkt, Antisemitismus ist nicht etwas, was weit weg ist, sondern das ist sozusagen, das sind Familienstreitigkeiten. Dass in der eigenen Familie eine tödliche Feindschaft sein kann, muss nicht, können auch alle Völker können antisemitisch sein und Israel vernichten wollen, aber es ist eine Sache, die sich quer durch die Geschichte erstreckt und zum Teil von Brüdern oder Cousins oder Halbbrüdern kommt und die ein Stück weit irrational ist. Und ich hatte ja bei der ersten Predigt gesagt, eigentlich geht es darum, dass Gottes Erwählung verworfen wird. Gott sagt, dass er durch Isaac die Linie machen will und nicht durch Ismael. Und das ärgert dann Ismael und er verfolgt Isaac, als der entwöhnt wird. Und so geht das quer durch die Geschichte. Immer wieder kommt ein Bruderhass oder ein Verwandtenhass oder eben einfach ein Hass aus der Entfernung auch. Und das ist der Hintergrund auch von Kapitel 12. Und die Bibel sagt, das wird nie aufhören. Und das gipfelt in dem Krieg, über den wir jetzt reden. Sacharja 12, Vers 9 folgende. Und bevor ich den Text lese, möchte ich noch aus dem Anfang von Kapitel 12 ein Vers lesen. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker. Das ist Vers 2 und 3. Und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Alle Völker auf Erden werden sich gegen Jerusalem versammeln. Hier sind zwei Bilder gebraucht für die Endzeit. Und der Sacharja hat praktisch Kapitel 1 bis 8 ist stark verwurzelt in seiner Zeit. Und er prophezeite 520 vor Christus zusammen mit Haggai. Das waren so Zwillingspropheten. Haggai fing an und er führt es fort. Und es ging damals um den Bau des Tempels. Und sie haben dann den Tempel in 4 Jahren gebaut, von 520 bis 516. Und dann hat er in Kapitel 9 bis 14 eine Schau, die weit über seine Zeit hinausgeht. Er sieht den Messias auf einem Esel einreiten nach Jerusalem, Kapitel 9. Das haben wir neulich beim Gemeinschaftsnachmittag gehabt. Und er sieht einen Haufen andere Dinge. Und er sieht auch das, was wir jetzt heute behandeln. Und im Rahmen dieser Endzeit, dass Jerusalem, das jetzt wiederhergestellt ist mit Tempel, damals in der Zeit von Zacharja, dass es sich entwickeln wird und dass es Jerusalem einmal so eine Bedeutung haben wird, dass die ganze Welt sich den Kopf kratzt und sich den Kopf zerbricht, was macht man mit dieser Stadt? Und das ist eigenartig, und das klingt so aktuell. Und es werden Völker und Mächte versuchen, das Problem Jerusalem zu lösen. Und es ist wie ein Stein, der da hingelegt ist. Und wenn du versuchst, als Athlet den Stein zu heben, verletzt du dich. Du kannst das Problem nicht anpacken, ohne dass du selber dich zerkratzt und fürchterlich verletzt. Und das ist, wie gesagt, im Text, das ist von Gott verhängt. Und es wird geschehen, dass also praktisch das sich so hoch schaukelt, dass schließlich die ganze Welt sich dem zuwendet und es endgültig lösen will. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich darauf aus sein, alle Völker zu vernichten, die gegen Jerusalem gezogen sind. Das ist in den Versen vorher gesagt. Man hat jetzt also die Situation, dass die vereinte Armee der ganzen Welt, insbesondere Völker ringsumher, aber auch darüber hinaus, dass die vereinte Armee der ganzen Welt jetzt im Krieg steht und versucht, Jerusalem und Juda natürlich auch zu erobern. Und dass Gott eingreift. In Kapitel 14, Vers 1 folgende, werden wir sehen, dass sie teilweise schon Erfolg hatten. Sie haben Jerusalem erobert. Es ist in ihrer Gewalt und sie feiern schon ihren Sieg, plündern die Häuser, es geschehen Kriegsgräuel und dann greift Gott ein. Aber das ist in Kapitel 14. Das, was hier, wie Gott hier eingreift, ist anders. Er greift ein, indem er eine Bewegung auslöst. Das heißt hier, es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich darauf aus sein, alle Völker zu vernichten, die gegen Jerusalem gezogen sind. Aber über das Haus David werde ich ausgießen und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und des Flehens um Gnade, sodass sie auf mich schauen, den sie durchbohrten. Und um ihn klagen wie bei der Klage um den einzigen Sohn und bitter weinen um ihn wie bei des Erstgeborenen bitteren Verlust. An jenem Tage wird die Klage in Jerusalem groß sein, wie die Klage von Hadad-Rimmon in der Ebene von Megiddo. Und das Land wird klagen, alle Geschlechter für sich, das Geschlecht des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich. Das Geschlecht des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich. Das Geschlecht des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich. Das Geschlecht des Hauses Simei für sich und ihre Frauen für sich. Auch alle übrigen Geschlechter, alle Geschlechter für sich und ihre Frauen für sich. An jenem Tage wird es eine geöffnete Quelle geben für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem zur Abwaschung von Sünde und Unreinigkeit. Dieses Ereignis ist bis heute noch nicht eingetroffen. Der Tag wird kommen. Und wenn man die Bibel fragt, wann geschieht das? Was ist der Zusammenhang, dass ganz Israel, alle Familien, alle Geschlechter, alle Männer, alle Frauen, alle, ohne Ausnahme, wann wird es geschehen, dass sie weinen, wie bei einem Unfall, einem schrecklichen Unfall, wo zwei Eltern sind und die selber verursachen, dass sie ihr eigenes Kind töten? Wann wird das geschehen, dass ganz Israel so erfasst wird, dass nicht nur hier eine Familie in der Straße an der Ecke diese schreckliche Tragödie erlebt hat, sondern dass das ganze Volk empfindet, dass ihnen das widerfahren ist und dass die Herzen zerbrechen? Und das ist der Herr Jesus, der das Problem klärt, der sagt, wann das geschieht. In Matthäus 24, Vers 30 zitiert er nicht, aber er verweist darauf, es ist eine Anspielung. Da heißt es, wir haben das gerade in der Schriftlesung gehabt, da heißt es, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes oder der Erde und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Der Kontext dieser Aussage ist, dass die Jünger Jesus gefragt hatten. Ausgelöst wurde die Diskussion, dass sie gemeinsam den Tempel besucht hatten und dass die Jünger begeistert Jesus all die Gebäude zeigten und sich entsprechend äußern, was für Steine, was für Bauten. Und Jesus hat dann festgestellt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und da das Tabu war, das Thema, und man das öffentlich nicht besprechen konnte, weil wenn du gegen den Tempel redest, dann konntest du die Todesstrafe kriegen, das war also ganz hart, haben sie ihn beiseite genommen, oder als sie nach der Routine gingen sie immer auf den Ölberg, in der Passionswoche war das, Jesus ging jede Nacht auf den Ölberg in der Passionswoche, sagt Lukas. Und möglicherweise immer im Garten Gethsemane, aber das ist nicht klar, es gibt ja verschiedene Orte. Auch Bethanien lag da, wo er seine Freunde hatte. Und dann fragen sie ihn, wann wird das geschehen? Und was ist das Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt? Und da gibt es eine Rede in Matthäus 24, 25, die Parallele ist Markus 13, Lukas 21, wo Jesus das entfaltet. Und hier, das ist der Höhepunkt dieser Rede, wo die Frage beantwortet, was ist das Zeichen deines Kommens? Das Zeichen des Kommens ist nicht, wir sagen oft, die Zeichen der Zeit. Jesus nennt die selber nicht so. Das Wort Zeichen kommt zum ersten Mal in diesem Vers in Matthäus 24 vor. Und Lukas hat das noch in anderem Zusammenhang, in seiner Fassung der Rede. Aber in Matthäus kommt das nur hier vor, wo die Frage gestellt worden war. Das heißt, Jesus selber ist das Zeichen. Mit anderen Worten, die Welt wird nicht vorgewarnt. Die Dinge, die geschehen mit Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Pestilenzen und so weiter, das passiert alles, aber das ist ja allgemeiner und das ist nicht so speziell. Kriege gab es immer, Erdbeben gab es auch immer. Und der eigentliche Hammer ist, dass Jesus wie ein Blitz kommt. Auf einmal, boom, ist er da. Und er leuchtet überall und er selber ist sichtbar. Er wird in den Wolken verharren, ich weiß nicht wie lange, aber er kommt mit den Wolken des Himmels und die ganze Welt wird Zeit haben, ihn zu sehen. Und seine Wundmale sind sichtbar. Er erscheint in den Wolken des Himmels als Durchbohrter. Und das trifft Israel. Und das ist der Tag, wo sie weinen. Bis jetzt ist Jesus der größt gehasste Mann in Israel, bei den normalen Juden, bei den normalen Orthodoxen. Sein Name ist ein Fluchwort. Über ihn redet man nicht. Und wenn in Kibbuzim die sozialistisch geprägten Juden lernen über die großen Juden der Weltgeschichte oder über andere Größen der Weltgeschichte, wird eine Größe verschwiegen. Die sind sozialistisch geprägt. Wenn in orthodoxen Schulen über das Christentum geredet wird oder über Jesus, er wird nicht Jeshua genannt, wie sein Name heißt, das bedeutet, der Herr rettet, sondern er wird ein Jeshu genannt, Jeshu. Weil man im Hebräischen nicht aussprechen will, dass sein Name verbunden ist mit dem Heil und der Rettung. Und ich hatte euch diese Linie von Eva bis auf Josef und Maria gezeigt. Und 9 dieser 10 Schritte sind sozusagen von Eva zu Abraham und dann ist das innerisraelitisch Isaak, Jakob. Und der 10. Schritt, wenn die Welt die Juden ablehnt und antisemitisch ist, dann sind die Juden selber vom Talmud her als Pharisäer, die Jesus verworfen haben, sind antichristlich. Ein Jude kann alles glauben, was er will. Er kann an hinduistisches glauben, an buddhistisches, er kann Atheist sein, er kann Marxist sein, er darf in Israel einreisen. Er hat das Recht der Aliyah. Er kann nach Israel einreisen und er kriegt das Staatsbürgerrecht, 100%. Wenn er aber als Jude kommt und er sagt, ich glaube, dass Jeshua der Messias Israels ist, kriegt das nicht. Das ist entschieden worden vom Supreme Court. Von daher ist es kompliziert, Leute. Das ganze Problem ist sehr kompliziert. Und dieser Tag wird das Problem beantworten. Sie werden ihn sehen. Und sie werden sehen, Gott ist Mensch geworden. Und er hat auf der Erde gelebt und er hat sich kreuzigen lassen und er ist für uns gestorben. Er war unser König und über dem Kreuz stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Die Christen leider haben die Juden verfolgt. Die Christen haben sich versündigt, indem sie in Europa, ich rede von Westeuropa und Osteuropa, sowohl im Einflussbereich der römisch-katholischen Kirche und den protestantischen Kirchen, mit das Schlimmste, was geschrieben worden ist über die Juden, hat Luther verfasst. von den Juden in ihren Lügen. Und die Nazis konnten sich darauf berufen, für das, was sie dann gemacht haben in Deutschland. Natürlich waren das keine Lutheraner, das waren Leute, die waren anders inspiriert. Aber es ist viel Fürchterliches und Schreckliches im Namen Jesu geschrieben und getan worden gegen sie. Es ist entsetzlich. Aber an diesem Tag werden sie ihn sehen und sie werden weinen. Es wird geschehen. Stellt euch das vor, was das für sie bedeutet. Sie sind überwältigt. Jerusalem ist erobert. Wir werden das gleich sehen, was da geschieht. Sie sind verloren. Die Welt hat gewonnen. Sie werden jetzt vernichtet werden oder sie werden degradiert werden auf immer. Und dann, an diesem Tag, wo alles vorbei ist, geschieht etwas im Himmel. Eine Person kommt mit göttlicher Ausstrahlung, eine Theophanie, Gott erscheint, aber Gott ist der Durchbohrte. Und dann geschieht das, was man hier liest. Aber über das Haus David werde ich ausgießen und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und des Flehens um Gnade. Und überall in Israel fallen die Menschen auf die Füße, auf die Knie. Wenn sie es können, sie schreien aus zu Gott und sie sehen ihn und sie weinen und ihr Herz zerbricht. Es gibt keine Familie, die das nicht tut. Es gibt keine Männer, die es nicht tut. Es gibt keine Frauen, es gibt keine Kinder, es gibt keine Jungs, keine Mädchen. Sie stehen alle da, sie sind total zerbrochen. Und sie schreien zu Gott und sie rufen um Gnade. Hosianna! Hosianna! Und dann wechselt dieses Schreien um Gnade über in die Erkenntnis, dass er kommt, um sie zu retten. Und sie sagen, Baruch Haba, Beshem Adonai, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, Psalm 118, der ist zum Eckstein geworden. Und das ist ein Wunder, ist vom Herrn her geschehen und ein Wunder vor unseren Augen. Und als sie ihn erkennen, dass er kommt, nicht um sie zu richten, sondern dass er kommt, um sie zu retten, als der auch für sie durchbohrte, öffnet sich ihnen eine Quelle. An jenem Tage wird es eine geöffnete Quelle geben für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem zur Abwaschung von Sünde und Unreinigkeit. Und jetzt müsst ihr wieder das Bild von Majid euch vorstellen, das ich letzte Woche gezeigt habe. Ihr seht das noch vor euren Augen, nicht? Der ganze Erdkreis, der Planet Erde und das Kreuz obendrauf im Licht des Auferstandenen wie eine Tür in eine neue Welt. Und das Blut strömt von den Wundmalen des Kreuzes. Christus ist dort nicht sichtbar, aber man muss ihn sich mental dazu denken, strömt aus den Wunden Jesu und ist dieser Strom des Blutes, der alle Sünde tilgt. Ich danke dir nochmal für das Bild. Und das ist hier genau praktisch die Idee. Der Strom, es ist wie ein Strom. Und für mich gibt's drei Flüsse, die Einfluss sind. Das ist in 1. Johannes 5. Christus ist gekommen mit dem Geist und dem Wasser und dem Blut. Die Taufe, das ist das Taufwasser, symbolisiert den Tod Christi. Wir sind in den Tod Christi. Das ist eigentlich das Blut, was dahinter steckt. Wenn wir getauft werden im Wasser, das wäre natürlich ekelhaft, wenn man das alles mit Blut machen würde. Deswegen hat er uns das Wasser gegeben. Aber das Wasser steht für den Tod Christi. Die Taufe Christi war seine Weihe zum Tod. Ich bin gekommen, ein Feuer zu werfen auf die Erde. Und was wollte ich, das lieber als das brennete schon. Aber zuvor muss ich mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir bange, so bange, bis sie vollendet ist. Und er hat sich für uns am Kreuz kreuzigen lassen, damit er das Feuer des Geistes Gottes ausgießen kann vom Himmel. Und genau das geschieht hier in Zacharia 12. Der Geist der Gnade und des Gebets ist der Geist Gottes und er löst eine Gebetserweckung in Israel aus, die es in keiner Nation niemals, jemals so gegeben hat. Es gibt keine Nation, die vollständig ohne Ausnahme gerettet werden wird. Keine Nation. Das gibt Gott Israel. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und wenn ihr Herz zerbricht, kommt Gott als Krieger. Siehe, das ist Kapitel 14. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da verteilt man das von dir Erbeutete in deiner Mitte. Da versammle ich alle Völker gegen Jerusalem zum Krieg, sodass die Stadt eingenommen wird, die Häuser geplündert und die Frauen missbraucht werden. Die Hälfte der Stadt hinaus muss in die Gefangenschaft und das übrige Volk nicht ausgerottet wird aus der Stadt. Da wird der Herr ausziehen, gegen jene Völker zu kämpfen, wie er halt kämpft am Tage der Schlacht. Da stehen seine Füße an jenem Tag auf dem Ölberg, der östlich von Jerusalem liegt, so dass sich der Ölberg mitten aufspaltet nach Osten und Westen in ein sehr großes Tal. Die eine Berghälfte weicht nördlich, die andere südlich. Da werdet ihr fliehen durch das Tal meiner Berge, weil das Tal der Berge bis nach Azal reichen wird. Da werdet ihr fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Osias, des Königs von Juda. Da wird kommen der Herr, mein Gott. Alle Heiligen sind mit dir. In Vers 1 und 2 sieht man die Kriegsgräuel, die geschehen. Das ist genau das, was jetzt auch passiert ist. Sobald die Feinde sozusagen am 7. Oktober irgendwas in die Hand gekriegt haben, geschahen genau diese Gräuel. Das würde sich wiederholen im ganzen Land, nicht nur in einem Kibbutz oder in einer Ecke. Und Gott lässt das zu. Die Stadt ist erobert. Israel ist verloren. Und dann kommt er. Und die Frage ist natürlich, wenn Gott kommt, nachdem er als Kind und Baby zuerst empfangen von der Jungfrau Maria und dann schließlich geboren wurde zu Bethlehem, ist die Frage, wenn Gott wiederkommt, wo kommt er hin? Welche Stadt, welche Gegend, welches Land sucht er sich aus? An welcher Stelle wird er runterkommen? Und seine Füße kommen aus dem Himmel, mit den Wolken des Himmels, kommen auf dem, und er geht auf den Ölberg. Der Ölberg ist der Berg, wo er im Garten Gethsemane gerungen hat. Gethsemane heißt Gad Shemanim, die Kelter des Öls. Wenn man Oliven presst, muss man die zerstören, damit man das Öl gewinnt. Das hat Christus angenommen. Das Öl des Heiligen Geistes wurde gewonnen dadurch, dass Christus, he was crushed. Er wurde durch sein Leib zermalmt und das bringt uns den Fluss vom Heiligen Geist. Und da, wo er gesagt hat, Vater, es ist dir alles möglich, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und der Vater, der hat stundenlang gebetet. Und der Vater hat ihn nicht weggenommen und hat den Kelch genommen, er hat ihn getrunken. Es ist der Ort seiner Erniedrigung, seiner größten Erniedrigung. Es ist der Ort, wo einer der zwölf gekommen ist, um ihn auszuliefern an die Feinde, wo er gefangen genommen wurde, wo er sich hat binden lassen, schlagen lassen, foltern lassen, verhören lassen, zum Tod verurteilen lassen, nach Pilatus bringen lassen. Da hat alles angefangen und das ist der Ort seines Triumphes. Er kommt vom Himmel auf die Erde und seine Füße berühren den Ölberg. Gott kommt in die Welt und die Füße Gottes. Der Name Gottes steht hier, Leute. Das ist Herr, das ist Jahwe, Jehova, wie auch immer ihr es ausspricht. Ich bevorzuge das deutsche Wort Herr mit vier Großbuchstaben. Wir wissen bis heute nicht, wie man den Namen ausspricht. Ich verzichte darauf. Jesus von Nazareth, das kleine Baby, ist, wie Luther sagt, Gott, der Herr Zebaoth. Und in dem Augenblick, wo er kommt, nicht als Baby-Mensch, sondern als Gott-Mensch, der in der ganzen Fülle seiner göttlichen Machtherrlichkeit kommt, in dem Augenblick, wo seine Füße den Ölberg berühren, geht ein Erdbeben durch die ganze Welt. das sowohl Israel verwandelt, als auch die ganze Welt erschüttert. In Offenbarung 16 bei der siebten Schale fallen alle Städte der Welt. Alle Städte der Welt fallen. Und der Unterschied ist, dass Jerusalem zwar auch fällt, aber nur 7000 sterben. Und der Rest gab Gott die Ehre. Die Bekehrung Jerusalems geschieht in diesem Erdbeben, wo das ganze Juda wird geografisch verwandelt, wie hier beschrieben. Und sie fliehen. Sie fliehen vom Feind. Ein Tal tut sich auf. Die Juden können fliehen und sie fliehen zu Gott. Und Gott kommt. Und es heißt, David kommt, der Herr, mein Gott, alle Heiligen sind mit dir. Ich habe das oben notiert in Vers 1. Da verteilt man das von dir Erbeutete in deiner Mitte, ist feminin. Warum? Das ist so wie in Kapitel 9, Vers 9. Sei fröhlich, du Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Wenn Israel als Volk zusammengefasst wird, wird es zusammengefasst in der Hauptstadt, wie auch heute. Washington sagt dies, Berlin hat das entschieden, Paris. Es sind immer die Hauptstädte, die stehen fürs ganze Land. Und hier wird Israel als Volk, als Frau angesprochen und Gott kommt. Israel ist gefallen in Vers 1 und 2 und es wird geplündert und es geschehen Kriegsgräuel. Und jetzt kommt Gott als Retter. Und die Aussage ist, und das ist das, was mich begeistert, David kommt, der Herr, mein Gott, alle Heiligen sind mit dir. Und zwar kann man das mit dir, das Hebräische, sowohl feminin als auch maskulin verstehen. Die Elberfelder sagt in der Fußnote, eben versteht es auf Gott mit dir. Alle Heiligen sind mit dir, o Gott. Und der Gedanke ist, dass der Prophet wechselt von mein Gott ist gekommen und alle Heiligen sind mit dir, ist möglich. In Psalmen geschieht das öfters. Aber man kann einfach die Person nehmen, die in Vers 1 angeredet ist. Und das ist Jerusalem. Das ist das ganze Volk Israel, Leute. Wir werden auferstehen als Christen, als Heidenchristen. Wir werden verwandelt werden. Die Posaune wird uns rufen und die Toten werden auferstehen und wir werden uns zu Christus versammeln und die Lebenden werden versammelt werden zu ihm in die Luft. Warum? Es ist eine Armee, die sich vereint mit den Engeln des Himmels, mit Michael, mit Gabriel, mit allen, mit der Armee Gottes, die heiligen Engel im Himmel und die Heiligen der Erde von allen Zeiten, von allen Völkern sind vereint und alle sind mit dir, Zion! Da ist der Antisemitismus der Kirche auch beendet. Die Frage ist, ob wir überhaupt kämpfen müssen, weil ich habe den Eindruck, dass Gott das alles mit links macht. Oder besser gesagt, mit dem Schwert seines Mundes. Offenbarung 19, Vers 11 folgende. Christus wird mit dem Schwert seines Mundes die ganze Armee, die sich gegen ihn versammelt hat, übrigens, das geht nicht nur gegen Israel, das geht gegen Christus, den Reiter auf dem Pferd, das ist Harmagedon, das ist diese Mega-Superschlacht in Israel, auf die alles hinzielt, wann es sein wird, weiß allein Gott. Wir haben keine Ahnung. Die gegenwärtige Krise kann wieder vorbeigehen. Es kann sein, dass in 5 Monaten das alles Schnee von gestern ist. Den Tag weiß Gott und ich werde mich nicht versündigen, dass ich irgendwas berechne. Nur die Kirche sollte schon immer bereit sein und er kommt. Und das Tolle ist, aber was ich mache, ich bete. Ich bete Tag und Nacht für Israel. Seitdem ich 60 bin, habe ich meine Gebetssprache auf Hebräisch umgestellt. Wenn ich für mich allein bete, bete ich auf Hebräisch, um das Neuhebräische zu lernen. Das habe ich in Pakistan gemacht mit Urdu, um ins Urdu reinzukommen, sodass ich, wenn ich mit Gott rede, Tag und Nacht, normalerweise dann auf Hebräisch rede. Ich liebe dieses Volk. Ich freue mich auf diesen Tag. Ich leide mit ihnen. Wir haben angefangen, für die Ukraine zu beten, als der Krieg kam. Und jetzt kam der andere Krieg. Jetzt bete ich für beide. Und Gott wird erhören. Gott ist gewaltig. Der siegreiche Herr wird Gott König der Erde. Das heißt hier, der ganzen Welt. Zacharja 9, Vers 5, das ist noch so ein Bonmot heute, da kommt Gaza vor, Leute. In dem Kontext von Zacharja 9 bis 14 wird tatsächlich der Gazastreifen erwähnt, in alttestamentlicher Sprache. Das wird sehen, Aschkelon, und sich fürchten. Vorher ist die Rede davon, dass Gott ein Gericht über Tyrus durchführt und dann sehen, dass diese Städte, und das sind Philisterstädte, die hier erwähnt werden, inklusive Gaza. Und da heißt es, das wird sehen Aschkelon und sich fürchten, Gaza und wie von starken Wehen überfallen werden, Ekron, dass ihre Bündnishoffnung sie zu Schanden macht. Auch wird der König von Gaza verschwinden, Aschkelon nicht mehr an seinem Ort wohnen, werden Leute anderer Herkunft Aschdod bewohnen. Und ich werde ausrotten den Stolz der Philister, das Blutessen aus ihrem Munde entfernen, auch die Gräuelspeisen von zwischen ihren Zähnen, sodass auch sie als Rest für unseren Gott übrig bleiben und sein werden wie ein Clan in Juda und Ekron wie die Jebusiter. Ich habe das nur gelesen wegen des Endes. Gott wird es so tun, dass Einheit bestehen wird zwischen den israelischen Leuten und zwischen den arabisch sprechenden in Israel. Ich bete auch für sie. Ich bete um Frieden auch für die Menschen in Gaza. Und das ist im Sinne des Evangeliums. Gott ist der Heiland aller Welt, aller Völker. Und das Tolle ist, seht ihr, Gaza ist da drin, ja? Ist es nicht cool? Ist Gaza erwähnt, zusammen mit den anderen Städten der Palästinenser. Und dasselbe wird dann in Kapitel, und dieses am Ende hier, eine Aussage, dass die wie ein Clan in Juda sind, das heißt, ein Clan von Juda, das war einfach eine Großsippe von Juda, das wäre von irgendeinem Fürsten angeführt. Das heißt, die sind absolut gleichberechtigt im Heil, das dann kommt. Gott wird, das ist alttestamentliche Sprache, die Philister und so weiter haben Sachen gegessen, die unrein waren für die Israeliten, und das ist alttestamentliche Sprache, um zu sagen, Gott bereinigt diese Unterschiede, sodass die auch friedlich zusammenleben können. Und das ist sozusagen für uns die Quintessenz, die wir auch fürs Neue Testament mitnehmen können. Zacharja 14, 8 folgende, lese ich ein paar Verse. Und es wird geschehen an jenem Tage, dass lebendige Wasser aus Jerusalem entspringen, ihre eine Hälfte zum östlichen Meer hin, ihre andere Hälfte zum westlichen Meer. Im Sommer und im Winter wird es so sein. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tage wird der Herr einer sein und sein Name einer. Und es wird geschehen in Bezug auf alle Übriggebliebenen von allen Völkern, die gegen Jerusalem gezogen waren, dass diese Jahr für Jahr hinaufziehen werden, um den König, den Herrn Zebaoth, anzubeten und um das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen, dass wer nicht hinaufziehen wird von allen Geschlechtern der Erde nach Jerusalem, um den König anzubeten, den Herrn Zebaoth, dass es über solche nicht regnen wird. Wenn nun das Geschlecht Ägyptens nicht hinaufziehen und nicht kommen wird, dann über sie auch nicht. Diese Plage wird so geschehen, dass der Herr damit die Völker schlagen wird, welche nicht hinaufziehen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Darin wird die Sünde Ägyptens bestehen, auch die Sünde aller Völker, dass sie nicht hinaufziehen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Also hier hat man zwei Sachen, die ich erwähnen möchte. Dieses wunderbare Wasser, das lebendige Wasser, das von Jerusalem ausgeht und sowohl ins Tote Meer geht, als auch ins Mittelmeer, wenn man das mit Hesekiel 47 vergleicht. Und dieses Wasser wird aufgegriffen im Neuen Testament, auch in der Offenbarung, und wird auf den Heiligen Geist gedeutet. Und das passt auch zu unserem Text in Zacharja 9 bis 14, dass der Heilige Geist auch als Flüssigkeit gesehen wird. Zum Beispiel Kapitel 12, dass Gott sagt, ich werde ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Das ist das Bild vom Regen oder vom Oben, als Ausschütten von oben. Und warum jetzt Laubhüttenfest? Warum werden praktisch diese Völker benachteiligt, dass sie den Regen nicht kriegen, wenn sie das Laubhüttenfest nicht feiern? Von allen Festen bedeutet das Laubhüttenfest für Israel, da feiern sie in Laubhütten, das Fest hat fröhlichen Charakter, und sie feiern, dass Gott sie von Ägypten durch die Wüste ins verheißene Land gebracht hat. Und es geht praktisch um das Bewahrungswunder, dass Gott das Wunder getan hat, dass er ein Volk mit 3 Millionen oder mehr Menschen 40 Jahre lang in der Wüste versorgt hat mit dem Manna jeden Tag und mit dem Wasser, wenn sie mal kein Wasser hatten, mit dem Wasser aus dem Felsen. Und das ist natürlich passend. Das heißt, die Völker werden gesegnet, die erstmal den Herrn anbeten und zweitens den Herrn anbeten am Laubhüttenfest. Und das ist wieder alttestamentliche Sprache. Also wenn die Ägypter das Laubhüttenfest feiern, dann sagen sie erstmal was Gutes, dass Gott den Exodus gemacht hat und die Leute aus unserer Sklaverei befreit hat. Dann, dass es die Leute gibt, ist. Außerdem ist ihr Gott der wahre Gott, sozusagen. Und das ist das, was wir das Evangelium nennen. Alle Völker, die das annehmen, dass Jesus der Jude, der Heiland der Welt ist, die feiern sozusagen innerlich, mental das Laubhüttenfest und empfangen den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass das inhaltlich hier gemeint ist, dass wenn man das positiv formuliert, wer es annimmt, bekommt den Regen und wird gesegnet und seine Wüste verwandelt sich in den Garten Eden. Und wenn sie es nicht machen, fehlt ihnen das halt. Also Gott wird anerkannt werden von allen und damit können wir zusammenfassen, der durchbohrte Herr rettet Israel, der kämpfende Herr rettet Israel und der siegreiche Herr wird der ganzen Welt Friedefürst. Amen.